What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Sie wurde zuerst gehypt und dann zerlegt. Die Apple Vision Pro ist nun erstmals auch in Österreich gelandet und hat gleich Developer aus dem ganzen Land wie ein Magnet angezogen. Die große Frage natürlich, was kann man mit der neuartigen VR-Brille eigentlich alles so machen? Mit dabei an vorderster Front Florian Bauer von Engage Technology und Simon Auer, der CEO des Softwarestudios Markably. Und mit den beiden diskutieren wir heute, wie gut oder schlecht die Apple Vision Pro wirklich ist. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Hol dir jetzt deine .at oder .com Domain um nur 6 Euro im ersten Jahr unter world4u.com. Als professioneller Webhosting-Provider aus Österreich setzt world4u auf deine digitale Sicherheit. Und zwar DSGVO-konform und mit kostenlosem SSL-Zertifikat. Das Beste dabei, du erhältst nicht nur erstklassige Domains, sondern auch persönlichen Support, der dich beim Aufbau deiner Online-Präsenz unterstützt. Sicher dir das attraktive Angebot bis zum 16. April 2024 und baut dir eine starke digitale Identität auf. World4U im Web daheim. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt heiße ich recht herzlich willkommen im Podcast Florian Bauer von Engage Technology und Simon Auer von Markably. Hallo.
Hallo, servus.
Ja, hallo.
Schön, dass ihr euch heute in den Podcast zuschaltet. Ich will einmal die Frage vorwegstellen. Wenn ihr es mit den Launches von iPhone, iPad oder Apple Watch vergleicht, wie gehypt wart ihr im Vorfeld des Launches der Apple Vision Pro?
Also in meiner Bubble und das vor allem in der Twitter-X-Bubble ist es schon ziemlich abgegangen und es war natürlich auch sehr komisch zuzusehen, wie Leute dann auf der Straße sich selber in zu großen Anzügen filmen und wild mit den Fingern herumstreichen. Also bei mir war es schon ordentlich zugegangen und deswegen war ich auch durchaus neugierig. Ja.
Wie war es bei dir, Simon?
Ja, eigentlich auch ähnlich. Ich muss sagen, gar nicht so sehr aus der Bubble heraus, sondern aus persönlichem Interesse, weil ich habe damals auch so diese ganzen Meta-Headsets und so weiter und Oculus und so weiter sehr stark verfolgt, habe auch einige von ihnen. Das heißt, das war so ein Bereich, der mich immer schon ein bisschen interessiert hat. Also ich war schon sehr gehypt, weil Apple das doch auf ein anderes Level bringen könnte.
Okay, alles klar. So, und jetzt ist es ja so, ihr gehört zu den ganz wenigen Österreichern, die das Ding schon am Wochenende ausprobieren konntet. Und wie es so oft ist mit neuen Technologien, man kriegt zuerst die Marketingpräsentationen und die PR und so weiter und dann hat man das Ding selber in der Hand und da gibt es eine gewisse Fallhöhe. Meistens eher nach unten, weil man dann in der Realität sieht, wie es wirklich funktioniert. Wie ihr das erste Mal die Brille aufgesetzt habt, was waren die ersten Impressionen?
Vielleicht fange ich da an, Simon. Also grundsätzlich, ich muss sagen, ich war sehr aufgeregt, vor allem dadurch, dass ich das Ding ja mit der Post bzw. mit FedEx importiert habe und der Zoll natürlich irgendwie zuerst checken wollte, was es damit auf sich hat und es gar nicht klar war, ob wir es bis zum Wochenende schaffen, also ob wir es rauskriegen. Aber mit Beharrlichkeit, die natürlich auch irgendwie Vorfreude anfeuert, war es dann so, dass wie die dann da war, habe ich zuerst mal irgendwie schauen müssen, alle Developer-Kanäle, wen können wir noch mobilisieren? Ja, habe mich gleich mit Simon irgendwie abgesprochen, dass wir irgendwie schauen, dass wir auch wirklich Developer dabei haben, die sich schon auch auskennen mit der Technologie. Und wie ich es dann aufgesetzt habe, war ich schon ziemlich geflasht. Und es war auch so ein bisschen so ein bisschen Honeymooning, sag ich mal. Also es war dann ein Erlebnis für jemanden, der jetzt nicht ganz so tief in der VR-Welt ist wie der Simon, war das schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe mich dann echt gefreut, dass wir sozusagen nicht nur jetzt irgendwie ausprobieren und Konsumenten sein müssen, sondern dass es wirklich als Ziel gegeben hat, was kann man damit bauen und was kann man damit machen? Und das war ziemlich lässig.
Jetzt haben es weltweit wahrscheinlich nur ein paar Hunderttausende, vielleicht ein paar wenige Millionen Leute schon mal aufgehabt. Simon, kannst du mal unseren Zuhörerinnen beschreiben, wie das so ist? Also was sieht man, wenn man das Ding aufsetzt?
Ja, ich muss ganz kurz dazu sagen, es ist bei mir ein bisschen anders gewesen. Ich habe gar nicht so lange Vorfreude gehabt, weil der Flo hat mir einfach geschrieben, hey, komm morgen vorbei. Und dann bin ich da und hat mir sie in die Hand gedrückt. Also es ist grundsätzlich schon wirklich cool, weil man weiß einfach, das ist jetzt wieder so ein großes Produkt von Apple, das jetzt was Neues macht und die Erwartungen sind, wie du gesagt hast, sehr, sehr hoch. Es ist schon, ich meine, es ist wahnsinnig schön gemacht, das muss man wirklich sagen, also es ist ja sehr hochwertig, ihr habt es ja beide ausprobiert und so, ich finde, es fühlt sich halt wirklich auch gut an. Es ist auch relativ schwer, wie gesagt, muss man auch sagen, man setzt es auf und man ist auf einmal in dieser Welt drin und das Erste, was einem natürlich auffällt, ist dieser Pass-Through-Mode, also diese Kamera, die nach außen geht, in der man im Prinzip die Welt da draußen doch durchsieht. Und wie gesagt, ich habe den Vergleich zu Meta Quest 3, die den auch hat, aber halt sehr viel pixeliger und das ist dann schon cool. Also wenn man wirklich sieht, was das für Sprünge sind in der Technologie und auch, wie gesagt, in der Qualität. Und generell, also es ist schon ein sehr, sehr cooles Gefühl generell mit der Brille, weil es sind einfach so ein paar neue Dinge dabei, die einen ein bisschen überraschen. Also muss man wirklich sagen.
Kann man natürlich sagen, das ist jetzt nicht die erste Virtual Reality Brille, die auf den Markt kommt. Mit Sicherheit einer der teuersten und wahrscheinlich auch einer der besten. Und ihr habt das gerade angesprochen mit der Meta Quest im Vergleich. Ist das jetzt die VR-Brille, die es am besten kann? Wie seht ihr das?
Also vielleicht sage ich es ganz kurz dazu. Ich würde sagen, jein. Es ist eine wirklich sehr, sehr gute Brille. Man merkt wirklich, dass die auch ein bisschen mehr kostet. Und es ist schon sehr cool, also das Potenzial, das da ist. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich finde, es hängt halt von dem Bereich oder von der Erwartung ab, was ich an diese Brille habe. Also als dieses Spatial Computing, das ja auch Apple so in den Vordergrund stellt, im Gegensatz zu diesem mehr Spaß, Spiele, das ein bisschen in der Meta-Quest ist, die funktionieren halt sehr unterschiedlich, beziehungsweise aufgrund der Anwendungsfälle, die man jetzt vorfindet, ergibt sich meiner Meinung nach der größte Unterschied. Das heißt, ich glaube, man kann es nicht so pauschal sagen, weil wenn ich jetzt gamen würde oder irgendwelche Spiele spielen würde, glaube ich, würde ich jetzt trotzdem auf die Meta-Quest setzen. Die ist ein bisschen leichter. Es ist, wie gesagt, sie fühlt sich, finde ich, für mich persönlich auch insgesamt ein bisschen angenehmer an, ein bisschen mehr balanced. Und natürlich ist auch der Katalog dafür mehr da. Für die Arbeit, also diese Anwendungsfälle, die Apple Vision Pro liefert, also wie gesagt, ich schaue auf meinen Mac-Monitor und habe auf einmal einen riesen Screen vor mir. Das ist natürlich cool, solange man natürlich im Apple-Universum ist. Ich glaube, das ist nämlich der große Unterschied. Sobald ich nicht ein Apple-User bin, der iPhone und iPad und ein Mac habe, habe ich ein bisschen ein Problem. Also ich bin zum Beispiel Linux-User und mir hat die Apple Vision Pro jetzt, sie war cool zum Aufsetzen, aber viel habe ich jetzt nicht machen können damit, ehrlich gesagt.
Okay, aber gehen wir es vielleicht so mal Schritt für Schritt durch. Ich habe den Podcast jetzt irgendwie unter dem Motto The Good, The Bad und The Ugly laufen lassen. Fangen wir vielleicht bei The Good an. Ich habe es schon erwähnt, diese Pass-Through-Funktionalität bedeutet ja, dass ich nicht nur in einer virtuellen Umgebung mich quasi einklinken kann, sondern ich kann die Umwelt, wie sie so ist, auch in der Brille sehen. Hat mich wahrscheinlich am meisten beeindruckt, wie ich es mit euch ausprobieren durfte. Wie seht ihr das? Ist das eines der Killer-Features?
Also grundsätzlich ist die UX, das Erlebnis in der Brille wirklich, wirklich top. Also das kann man, glaube ich, wirklich als absolut gut bezeichnen, weil es ist nicht nur, dass das Eye-Tracking wirklich gut funktioniert, vor allem wenn es gut eingestellt ist, dann ist es super schnell, super verlässlich und auch die Bedienung mit der Hand, also wo man einfach nur Daumen und Zeigefinger zusammentapselt, um etwas auszuwählen, funktioniert wirklich schnell. Das heißt, ab irgendeinem Punkt, wo man sozusagen sich daran gewöhnt hat, ist es auch möglich, wirklich schnell Bedienungen durchzuführen, Fenster hin und her zu schieben. Auch das Tippen geht eigentlich ganz in Ordnung. Also das sind alles Dinge, die wirklich gut funktioniert haben. Also die Experience in der Brille, muss ich sagen, war wirklich super. Und da kommt man auch schnell rein. Es fühlt sich sehr natürlich an. Und da sieht man auch so diesen Design und Design Follows Function Approach von Apple, dass der wirklich da voll greift. Ja, also das hat mir sehr gut gefallen.
Vielleicht zur Erklärung dieses Eye-Tracking. Wie funktioniert das und wozu dient das? Also ich würde es irgendwie vergleichen, es ist wie die Maus, der Mauspointer, oder?
Genau, man blickt auf etwas. Auf das, was man blickt, ist sozusagen ausgewählt und dann kann man das aktivieren. Also wenn es ein Button ist, dann kann man draufschauen auf den Button und einfach mit den Fingern zusammentapseln, ohne jetzt irgendwie mit den Händen nach vorne gehen zu müssen. Also nur der Klick sozusagen reicht. Aber auch bei Dingen wie Scrollen ist es eben möglich, dass man einfach auf etwas sieht, man tapst und bewegt seine Hand und dadurch wird sozusagen die Position verändert, vergrößert, verkleinert. Also das Auge ist wie der Cursor und das Daumen auf Zeigefinger ist wie der Mausklick.
Und diese Gestensteuerung funktioniert eigentlich auch überraschend gut. Also man muss die Hände jetzt nicht wie in Werbevideos vor dem eigenen Kopf in der Luft herumfuchteln, sondern man kann sie eigentlich auch weiter unten halten und das Ding erkennt ja trotzdem, ob man gerade klickt oder nicht, oder?
Genau, man kommt da schnell rein. Also es ist so, man merkt dann auch sehr schnell, okay, bis wie weit nach hinten kann ich die Hand geben, wie weit nach vorne muss ich sie geben. Auch das Antipsen direkt im Screen, also man muss sich das so vorstellen, man sieht vor den Augen, sieht man ein Fenster und man kann mit der Hand dorthin gehen und draufklicken. Man bekommt kein haptisches Feedback, weil man ja nur in der Luft arbeitet, aber es ist trotzdem im Bild sichtbar, okay, ich habe das jetzt geklickt, ich habe das richtig getroffen und die Aktion wird gleich durchgeführt. Also das ist wirklich, also da kann man jetzt auch, sage ich mal, mit wenig Computererfahrung, also ich erinnere immer wieder, wenn ich Leute sehe, die noch nie eine Maus verwendet haben, jetzt Kinder und ältere Personen vor allem, wie schwer eigentlich Mausbewegungen sein können. Und das sind so Sachen, wo ich sagen muss, dieses Auswählen und Tappen in der Brille, das funktioniert einfach richtig gut. Und das versteht man auch. Es fühlt sich sehr natürlich an vom Interaktionsmodus. Hm.
Simon, was hast du auf der Habenseite der Brille? Was ist gut?
Ja, ich glaube, da kann ich mich im Flo wirklich voll anschließen. Also dieses Hand-Gesture-Tracking mit den Augen, also das ist wirklich, wirklich gut. Also das hätte ich mir gar nicht erwartet. Ich hätte auch gar nicht erwartet, dass man so schnell reinkommt. Also ich dachte, das braucht sicher ein bisschen eine Learning Curve oder sowas. Aber es ist wirklich, das geht instant. Was vielleicht jetzt so ein bisschen von den Konzepten her, weil, wie gesagt, Hardware haben wir eh schon ein bisschen besprochen, von den Konzepten her mir wahnsinnig gut gefallen, ist wirklich dieses ausgedachte Spatial Computing. Das heißt, dieser Gedanke, und ich kann mir vorstellen, dass das auch was Nützliches ist, ich habe ein Fenster, zum Beispiel ein gewisses Fenster, eine To-Do-Liste, und die kann ich mit der Vision Pro in irgendeinem Raum lassen und die ist dann wirklich wie dort fix montiert. Das heißt, wenn ich diesen Raum verlasse und dann wieder zurück in diesen Raum komme, hängt dort immer meine Liste. Ich bin jetzt persönlich nicht der, der glaubt, dass wir bald alle nur noch in der Brille herumlaufen werden, aber ich stelle mir das trotzdem sehr, sehr cool in so einem Office-Environment vor, wo ich dann wirklich sage, okay, wenn ich in diesen Meetingraum gehe, dann habe ich da mein Whiteboard und dort habe ich die Informationen drauf. Wenn ich in diesen Raum gehe, steht genau an der gleichen Stelle immer dieses Fenster oder diese App. Und das finde ich eigentlich ein wahnsinnig cooles Konzept, das jetzt so logisch klingt, wenn man es hört, aber eigentlich muss man auf die Idee kommen, das zu machen.
Absolut. Was mir aufgefallen ist, wie ich es das erstmal ausprobiert habe, dadurch, dass es noch relativ wenig Content gibt, ist die Umgebung, die man da sieht, eigentlich sehr, sehr oft 2D. Also man hat das Browserfenster in riesig vor sich, man hat seinen Mac-Desktop vielleicht riesig vor sich, man hat Apple TV oder Disney Plus riesig vor sich, aber eigentlich wie eben zweidimensionale Leinwände im virtuellen Raum. Wie schaut es eurer Meinung nach mit Content aus und vor allem mit 3D-Content? Den erwartet man sich ja eigentlich, ne?
Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass 3D-Content funktioniert. Apple hat drei Prinzipien. Das eine ist eben dieses Windows, diese Fenster, die angesprochen worden sind, mit denen wir auch hauptsächlich zu tun hatten. Es gibt dann dreidimensionale Objekte, die man platzieren kann, die auch umgebungsbeachtend sein können. Und es gibt Environments, also Umgebungen und wirklich da auch 3D-Umgebungen. Bei uns, also mit dem Hackathon, hat ein Unity-Entwickler mitgemacht, der Typhoon, und der hat mit Unity gespielt. Das Ziel war es, wie man von Unity das irgendwie auf die Brille portieren kann. Das hat auch richtig gut funktioniert, schaut richtig gut aus, richtig scharf, lässt sich auch platzieren. Also das war eben ein 3D-Objekt, das man dann eben auch platzieren konnte. Das hat wirklich gut funktioniert. Da vielleicht auch als Information, nachdem das Gerät ja aus den USA importiert worden ist und auch nur in den USA eigentlich verwendet werden sollte, ist es so, dass man sozusagen eingeschränkten Zugang hat, wenn man sich mit seiner eigenen europäischen oder österreichischen Apple-ID anmeldet. Also wir haben uns ja mit unserer europäischen Apple-ID angemeldet. Man kann entwickeln drauf, man kann Dinge bauen, man kann auch die Apps ausprobieren. Aber App Store und spezielle Apps vom App Store, also nicht native Apps, sondern Apps, die vom App Store kommen, konnten nicht verwendet werden. Und wir haben dann eine amerikanische, der Felix hat eine amerikanische Apple-ID gehabt, mit der wir uns dann angemeldet haben, wo dann auch Applikationen sozusagen aus dem App Store geladen werden konnten. Und da waren schon einige 3D-Applikationen dabei. Nicht so viele wie bei der MetaQuest, um Gottes Willen. Aber es waren, Apple selbst hat so eine Demo rausgelassen. Das heißt, Experience Dinosaurs, und da hat man sozusagen Dinosaurier, die in den Raum kommen, die auch auf einen achten, also die erkennen einen. Man kann die streicheln, sag ich mal, also man kann so tun, als würde man sie streicheln und sie interagieren im Feld, und das ist unglaublich hochauflösend, unglaublich 3D, unglaublich beeindruckend, und jeder, der das verwendet, fängt irgendwie zum Quietschen an, weil das wirklich, wirklich beeindruckend ist. Und also da sind sie schon gut, aber ich meine, Simon, ich glaube, du hast ja diese 3D-Videos ausprobiert. Die haben wir ja mal vielleicht erzähl ein bisschen davon. Das war, glaube ich, auch ganz spannend.
Ja, grundsätzlich schon. Also man kann eben diese 3D-Videos aufnehmen. Die muss ich jetzt ehrlich dazu sagen, also ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet, war aber meine Erwartung einfach wahrscheinlich zu hoch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es ist schon so, es hat einen coolen 3D-Effekt. Es ist auch so, man kann teilweise auch wirklich Videos vom iPhone nehmen. Und die haben dann so einen leichten Parallax-Effekt, wo sich so im Hintergrund ein bisschen verschieben. Also es wird dann auch so ein bisschen ein 3D-Image daraus generiert. Es war jetzt aber nicht so, dass ich sage, ich habe mich wie an diesem Ort gefühlt, sondern es war wirklich mehr so ein bisschen das, okay, es ist ein cooler Effekt, man sieht ein bisschen eine Tiefe, man hat das Gefühl, dass es teilweise wahrscheinlich auch ein bisschen vorgetäuschte Tiefe gibt. Aber ist auf jeden Fall ein cooles Konzept, vor allem wenn man es wirklich schafft, das vielleicht in Zukunft auch ein bisschen noch zu enhancen oder da auch noch was zu machen oder mit besserem Material arbeitet.
Absolut, also so neben der Augen- und Gestensteuerung fand ich das am beeindruckendsten. Also wenn man quasi von diesem Pass-Through-Mode wegschaltet, also die Umgebung, die echte ausblendet und dann sich zum Beispiel auf die Mondoberfläche stellt, das war schon ganz kurz atemberaubend, muss ich ehrlich sagen. Also da bleibt einem ganz kurz die Luft weg, weil halt wirklich das Bild super scharf ist und es wirklich sehr, sehr täuschend echt irgendwie ausschaut.
Ich würde noch gerne etwas zu einer guten Seite sagen. Eine gute Seite, und das vielleicht geht raus an alle Entwickler, die mal mit dem Gerät arbeiten wollen oder die planen, mit dem Gerät zu arbeiten. Die Developer Experience, also sprich der Schritt, eine Applikation von eigenen Laptop hin auf das Gerät zu kriegen, war wirklich, wirklich super. Man braucht einen Mac, man braucht Xcode, man braucht die letzte Version von Xcode, aber im Grunde genommen waren die Schritte, man installiert die notwendigen Umgebungsvariablen, irgendwie Vision OS Funktionalität, ist im gleichen WLAN wie die Brille und hat dann einen kurzen Pairing-Modus. Also man pairt dann die Brille mit dem eigenen Device und ab diesem Zeitpunkt ist eigentlich ein Xcode oben, wo man sozusagen, wo das Target ist, wo man die App hin kompiliert, ist dann die Brille auswählbar und man wählt die einfach aus und kompiliert und dann wird das direkt aufs Gerät draufgegeben und wird geladen. Es sind keine extra Freigabeprozesse notwendig. Und das war eigentlich ganz cool, muss ich sagen, weil wir ja irgendwie, einer hat gerade die Brille aufgehabt und etwas probiert und dann hat man kurz gesagt, hey, ist es in Ordnung, wenn ich kurz meine Applikation drauf spiele? Und das ist eigentlich super nahtlos gegangen und das haben sie wirklich super hinkriegt. Auch, glaube ich, dass man bestehende Apps und bestehende Applikationen auf die Brille kriegt, ist ein grundsätzlich sehr smoother Vorgang. Also jeder, der vielleicht irgendwie eine App hat und sich überlegt, das auf die Vision zu kompilieren. Am Ende ist es vielleicht nur ein Window, also es ist nur ein Fenster, aber durch dieses Konzept werden de facto alle bestehenden Apps der Weg recht einfach gemacht, auch irgendwie das in der Vision Pro zu kompilieren. Und ja, das hat wirklich super gut funktioniert. Und die, also ich muss sagen, ich habe eigentlich gedacht, wir werden den größten Teil des Tages damit verbringen, dass wir es halt irgendwie zum Laufen bringen. Aber auch für zum Beispiel Unity-Entwickler, das sind ein paar Packages, die man irgendwie zusätzlich, glaube ich, irgendwie braucht oder die man entfernen muss. Aber auch Unity-Projekte auf die Apple Vision Pro zu bringen, wenn man Mac-User ist. Aber sonst muss man es halt, wie der Simon, mit einem Mac Mini einfach machen. Dann hat man die Möglichkeit, das relativ einfach wirklich drauf zu spielen. Und das hat Apple auch wirklich super hingekriegt. Also als Entwickler muss ich sagen, haben sie es, also merke ich, dass sie es wirklich gut gemacht haben. Ja.
Okay, Simon, wie siehst du das als eigentlich Linux-Developer?
Also bevor ich jetzt dann auf die Linux-Seite gehe, auch noch da ein kurzes Lob an Apple, weil das muss ich auch sagen, das ist wirklich cool geworden, nämlich auch aus der technischen, als App-Entwickler. Es ist nämlich wirklich cool, nicht nur, dass es einfach ist, die Sachen raufzukriegen, sondern dass auch anscheinend sehr viele APIs einfach geteilt werden. Das heißt, wie gesagt, es war kein Problem. Wir haben wirklich teilweise Apps genommen, die wir, also iOS oder iPad-Apps, und haben die wirklich ohne größere Änderungen wirklich gleich aufgeben können. Es sind zwar diese iPad-Designed-Apps, also diese klassischen Windows, aber es ist trotzdem sehr, sehr cool, dass die Developer Experience so ähnlich ist und dass es eigentlich wirklich nur ein neues Destination-Target war und das war's. Als Linux-Entwickler, ja, da gibt's gar nicht viel zu sagen, weil da hat man eh keinen Platz. Das kommen aber wahrscheinlich dann später bei noch einem von den nächsten Teile dazu.
Absolut, ja. Aber bleiben wir gleich beim Developer-Thema, weil das ist ja eine spannende Sache. Jetzt gibt's, glaube ich, im US-amerikanischen App Store für die Vision Pro ungefähr 600 Apps. Das ist ja gar nichts gegen die Hülle und Fülle an Apps, die man auf Smartphones und Tablets gewohnt ist. Und jetzt sagt sie, Apple macht einem das eigentlich sehr, sehr einfach, Apps, Anwendungen für diese Brille zu schreiben. Lohnt es sich auch, das zu machen? Also es gibt da wahrscheinlich auch Einschränkungen. Man kann wahrscheinlich, wenn man Apple so in den letzten Jahren erlebt hat, ja nicht alles damit machen, oder?
Ja, also das ist sicher die Frage, die sich jetzt viele stellen werden. Ich glaube, die zu beantworten ist jetzt nicht so einfach, weil es hängt natürlich auch davon ab, wie kommt die Vision Pro jetzt an, wie verkauft sie sich und wer kommt daraus, wenn sie gar nicht weggeht. Ja, wird es wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn machen. Wenn sie aber einigermaßen weggeht, dann glaube ich, könnte es in manchen Anwendungsfällen schon Sinn machen, vor allem, weil es ja wirklich relativ einfach ist, das hinzuzufügen. Was man aber, und das möchte ich schon ein bisschen vorausschicken, ist, was man schon beachten möchte, ist, dass man jetzt nicht einfach nur sagen sollte, ja cool, ist eh so einfach, ich klicke nur Hackerl und dann funktioniert es, das gleich rauszugeben. Weil was man sich schon ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, es ist ein komplett neuer Formfaktor. Es ist eine komplett andere Usability, sowohl im Positiven als auch im Schlechten. Also wir haben es auch gemerkt, wie gesagt, wir haben bestehende Apps laufen lassen und die haben sich auf der Vision Pro mit der gleichen Listen und den gleichen Gesten im Prinzip anders angefühlt, einfach nur, weil es dieses Eye-Hand-Tracking ist. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also da kann man sehr viel rausholen und sagen, man kann seine User Experience enhancen, man kann was Spezielles machen. Aber was man zum Beispiel auch nicht vergessen darf, ist, man muss es trotzdem beachten. Das ist jetzt nicht so wie der Umstieg von iPad auf iPhone, wo ich sage, okay, ist ein bisschen größer und sonst was. Sondern es gibt Dinge, auf die vergisst man vielleicht und die muss man aber im Hinterkopf behalten. Also nur mal ein Beispiel zu nennen. Klassisch sind so diese Hover-Effekte. Also das heißt, wenn ich mit der Maus normalerweise über einem Button drüber bin, dann ist es für mich, wenn ich einen Mauscursor habe, relativ klar, ah ja, ich bin eh über diesen Button drüber. Und wenn der jetzt noch einen Hover-Effekt hat, also ein bisschen aufleuchtet oder sowas, dann ist mir ganz klar, dass ich drüber bin. Aber ja, kann sein, dass es funktioniert, kann sein. Also mir ist es einfach klar, ich bin da drüber. Und jetzt ist es aber so, dass ich mit der Vision Pro, ich habe dieses Feedback nicht. Es ist so, ich schaue auf einen Button drauf und der ist ausgewählt. Und im Idealfall bekomme ich einen Hover-Effekt und das wäre natürlich der wünschenswerte Effekt. Aber was wir zum Beispiel auch gemerkt haben, ist mit manchen Frameworks, mit manchen Systemen, gibt mir Apple Vision diese Information nicht, aus Privacy-Gründen. Und ich glaube, dazu kommen wir wahrscheinlich später ein bisschen. Das heißt aber, da war es wirklich so, da habe ich eine App gehabt, die perfekt funktioniert hat. In der Vision Pro war das aber allerdings eingeschränkt. Es hat zwar funktioniert, wenn ich gewusst habe, ich schaue da drauf und ich tab, aber ich habe vielleicht gar nicht gewusst, dass das jetzt gerade ausgewählt ist oder dass ich es überhaupt auswählen kann. Und das heißt, ich würde sagen, es macht schon Sinn, aber man muss natürlich bedenken, es ist ein neuer Formfaktor, den man immer durchtesten muss.
Das war ja für mich persönlich, das, als Nicht-Entwickler sage ich dazu, dieses Wochenende eigentlich das größte Learning von euch zu hören, dass Apple da sehr restriktiv ist, was die APIs angeht. Also man kann jetzt diesen Video-Feed, also die Kameras filmen ja die Umgebung permanent, den kann man nicht verwenden. Man kann dieses Eye-Tracking eigentlich, glaube ich, nicht optimal einsetzen, um die eigenen Apps zu entwickeln. Wie eingeschränkt ist man am Ende?
Ja, ich meine, da kommen wir schon so ein bisschen zum Bad, glaube ich, rüber. Es war im Grunde genommen ein bisschen enttäuschend zu sehen, dass viele Dinge einfach nicht zugreifbar sind. Also ich komme aus der Swift UI, Swift-Ecke, also Native Development, das ich auch am Wochenende gemacht habe. Und es gibt die Möglichkeit, den On-Hover-Effekt sozusagen anzunehmen, also dass man sozusagen reagiert, wenn ein Hover passiert. Das ist aber nur wahr, wenn man jetzt sozusagen mit der Maus, das funktioniert, indem man sozusagen seinen Laptop verbindet, die Maus bewegt, dann kann man die Maus auch zu unterschiedlichen Fenstern bewegen. Ja? Und wenn man mit der Maus dann eben, also da gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass dieser getriggert wird, mit dem Blick aber nicht. Und eigentlich wäre das ja das Spannende gewesen, beim Eye-Tracking sozusagen eine Reaktion zu sehen, ah, ich schaue da drauf, ich muss es gar nicht auswählen, sondern ich schaue drauf und es verändert sich etwas, es wird vielleicht irgendwie das Menü angepasst, beziehungsweise hatten wir auch Ideen, wo dann visuell einfach etwas passiert, dass es so ein bisschen ein Erlebnis wird, sage ich jetzt mal. Und
also, dass man zum Beispiel mit den Augen zeichnen könnte, wäre spannend, ne?
Genau, oder dass man mit den Augen irgendwo hinsieht und das System reagiert darauf, weil du hingeschaut hast. Ja, das ist so, das wäre ein neuer Input-Faktor, den es so noch nicht gibt. Ja, in keinem System im Grunde genommen oder in nur Super-Experten-Systemen, aber das hatten wir ja jetzt irgendwie noch nicht und das wäre irgendwie cool gewesen, dass man sozusagen mit diesem neuen Input irgendwie Dinge macht und ja, das ist jetzt, sage ich mal, nicht passiert und die Demos, die es online gibt, die halt sozusagen suggerieren, dass du aber vieles jetzt machen kannst, stimmen teilweise nicht und das ist etwas, wo ich dann sage, das ist eigentlich ärgerlich, weil am Ende kannst du als Entwickler sehr stark auf dieses Immersive gehen, also dass die Welt sich um dich herum ändert und dass das unglaublich beeindruckend ist. Aber aus funktionaler Sicht musst du halt trotzdem sozusagen im Cursor, Mausklick oder eigentlich nur Tab, wie am iPhone und iPad. In meinem iPad gibt es, glaube ich, so Hover, aber wie am iPhone, ich klicke drauf und dann passiert was. Ja, und so Blick, also sind sozusagen Blick und Tab mit Fingern. Also das war leider ein bisschen enttäuschend.
Kann aber noch sein, dass das freigegeben wird, offenbar derzeit nicht aus unter anderem wahrscheinlich Privacy-Gründen, weil also wenn diese Kameras da permanent die Umgebung filmen, kann man sich auch fragen, naja, was kann ich dann Böses unter Anführungszeichen damit anstellen? Aber
ja, aber Privacy, ich meine, Privacy ist, dass ich jetzt sozusagen nicht schaue, wo die Person hinschauen kann. ich meine, man muss jetzt sozusagen nicht hergehen und also dass man wie beim Mauscursor, im Web geht es ja, dass man sozusagen irgendwie die Mausposition immer verfolgt, ja. Das muss man ja nicht unbedingt erlauben als Apple, aber dass man sozusagen mehr Möglichkeiten gibt zu reagieren, wenn wer drauf schaut, das wäre, also ich weiß jetzt nicht, wie die Privacy da eingeschränkt wird, wenn ich auf einen Button schaue, ja. Aber man kann in Apple dann eh keine wilden Bilder reingeben, ja. Das heißt, okay, ich sehe, dass der dann dort hingeschaut hat und was mache ich jetzt mit der Information und wie schränke ich jetzt die Privacy ein? Also irgendwie, ich meine, vielleicht haben sie Angst, dass dann TikToker-App rausbringt und halt alles mittrackt. Okay, fair enough, ja, aber...
Ja, das wäre spannend für Werbetreibende, genau messen zu können, wo jemand hinschaut. Also wenn ich nur an Facebook denke, wären es wertvolle Informationen, um auszurechnen, hat jemand wirklich die Ad angeschaut oder nicht, um dann die Anzeigenpreise zu erhöhen oder zu senken. Aber ja, schauen wir mal, wie sich's entwickelt.
Ja, aber also selbst Facebook, okay, dann wissen sie, dass ich auf die Werbung... Also das ist so irgendwie eine brutale Einschränkung für das, dass man... Dann sagt man halt, Tracking auf Werbung wird disabled und man muss Werbung als eigenes Element einbauen und dieses eigene Element heißt, also im Browser muss man es ja nicht weitergeben, aber ich meine jetzt in Apps, wenn ich mal App runterlade und in der App ist ein Haufen Werbung, dann werde ich es wahrscheinlich wieder deinstallieren. Also gerade auf der Vision Pro denke ich mir das, ja.
Ich glaube, da sind wir einfach zu viel Techniker und sehen einfach das Potenzial, das da nicht genützt ist, aber ich glaube, das hat wirklich meinen rechtlichen Rahmen, oder? Und... Ich hätte es auch gern.
Okay. Jetzt war es in der Vergangenheit so, dass vor allem das iPhone, sicher auch das iPad, waren ja Plattformen, eigentlich riesige Plattformen für andere Firmen. Also das beste Beispiel ist wahrscheinlich, Instagram wäre ohne dem iPhone nicht da, wo es heute ist, WhatsApp wäre nicht da, wo es heute ist und so weiter und so fort. Ist es vorstellbar, dass jetzt diese VR-Brille, diese VR-Plattform eine Plattform wird für andere riesige Unternehmen und wenn ja, aus welchen Bereichen denkt ihr, würden die kommen?
Also ich persönlich glaube, dass das Gerät zum jetzigen Zeitpunkt preislich einfach nicht den Massenmarkt ansprechen kann. Das bedeutet, solange das der Fall ist und ich weiß nicht, wie lange das der Fall sein kann, aber das könnte jetzt schon eine Zeit extremes Expertenprodukt sein, dann hat es aus meiner Sicht ein bisschen eine andere Zielgruppe, wie es jetzt ein iPhone oder auch ein iPad hatte, weil iPhone und iPad waren, glaube ich, schon preislich in einer Kategorie, dass es sich viele Menschen leisten konnten. Die ist definitiv teurer. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr persönliches Device. Also das ist irgendwie, weil es einem sehr nahe geht. Man muss auch sagen, man konnte nicht irgendwie Profile einstellen, dass es mehrere Personen gleichzeitig nutzt mit angepassten Dingen. Das spricht dafür, dass es auch nicht gedacht ist, von mehreren Leuten genutzt zu werden. Ja.
Es soll sich gefälligst jeder eins kaufen. Ne?
Ja, aber das ist beim iPhone auch so. Da denkt man nur nicht so dran, weil es halt nicht so ganz so teuer ist. Ja. Oder es gibt halt iPhones, die nicht so teuer sind. Und deswegen glaube ich, dass wenn es Killer-Feature wird, dann müsste es eigentlich irgendwie auf so einen speziellen Bereich gehen. Also mein Vater hat gemeint, beim Zahnarzt aufsetzen. Ich meine, das gilt wahrscheinlich für jedes VR-Headset, ja, dass das irgendwie Sinn machen würde, beim Zahnarzt aufzusetzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen, wo du ein Gerät hast, wo die Kalibrierung zu Beginn kein Ausschlaggeber ist, also sprich jetzt keine Messe, wo dann 100 Leute das probieren, sondern eine Sitzung, vielleicht in der Therapie, vielleicht in gesundheitlichen Themen und so weiter und so fort, könnte das schon ein Gerät sein, das halt vieles abbildet, ja, wo man eben auch wirklich Top-Top-Qualität auf einmal hat. Was das für App-Entwickler bedeutet, weiß ich nicht unbedingt. Vielleicht, dass es wirklich Apps gibt, die dann von Spezialeinrichtungen genutzt werden, ja, und dadurch halt einen ganz anderen Preispool targeten können. Also keine 3-Euro-Apps, sondern vielleicht Apps, die richtig, richtig teuer sind, weil sie eine ganz spezielle, weiß nicht, Therapiemethode inkludieren oder ähnliches. Also so in die Richtung könnte ich mir das vorstellen. Aber ja, das Gerät kostet 3.500 Euro. Ich meine, das ist ja, also das können sich dann so wohlhabende Menschen leisten und die, weiß ich nicht, was, also.
Die mal ein Monatsgehalt oder wahrscheinlich 2 Monatsgehälter dafür ausgeben. Vielleicht noch zum Preispunkt noch ganz kurz gefragt. Man liest jetzt überall $3.500. Du hast sie ja nach Österreich importiert. Das heißt, das sind ja nicht 3.500 Euro, sondern wie viel zahlt man in Wirklichkeit in Europa wahrscheinlich?
Das weiß ich nicht. Ich meine, Dollar und Euro sind jetzt nicht so weit auseinander. Ne? Man muss auch dazu sagen, diese 3.500 sind auch irgendwie netto gewesen. Also in Wirklichkeit haben es 3.800 irgendwas Dollar gekostet, weil es in Kalifornien gekauft worden ist. Also ein Kollege von mir, der James, hat sie in Kalifornien gekauft und hat sie dann hergeschickt. Wie sie das Pricing in Europa machen, kann ich ehrlich, da kenne ich mich, glaube ich, zu wenig aus. Ja. Aber sie werden sicher, wahrscheinlich werden es 3.500 Euro auch sein. Also es macht durchaus Sinn.
Okay. Simon, aus deiner Sicht, was könnte eine Killer-App werden? Welche Bereiche sind, denkst du, spannend?
Ja, ich meine, vielleicht ganz, ganz kurz nochmal auf den Punkt von Florian nämlich zurückzukommen. Ich glaube nicht, und das hängt für mich sehr stark damit zusammen, ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass diese Version jetzt schon die Version ist mit Killer-App. Ich glaube, deswegen ist der Preis auch so gewählt, damit eben nicht jeder Mann das oder jede Frau das kauft und dann enttäuscht ist, sondern es kaufen jetzt halt wirklich nur die Ultra-Fans, die es wirklich, wirklich leisten können und die halt wirklich voll investiert sind und Entwicklerinnen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fokus von dem, oder? Apple möchte, weiß selbst noch nicht ganz, wohin das gehen kann und bietet sie deshalb wahrscheinlich bewusst sehr teuer an, damit diese Leute es kaufen, die entwickeln jetzt die Apps, geben Feedback, arbeiten sich in das Ganze ein. Und bei der zweiten Version, die dann wahrscheinlich vom Preis nicht viel günstiger, so wie man Apple kennen, sein wird, aber trotzdem ein bisschen erreichbarer sein wird, wird dann schon viel Content da sein, es werden Leute da sein, die ein bisschen das influencen und es wird natürlich auch ein bisschen, sage ich jetzt einmal, da das Feedback schon eingearbeitet sein. Aktuell muss ich sagen, kann ich mir schwer vorstellen, dass ich die Brille länger als 2 Stunden aufhabe. Das heißt, ich würde es jetzt persönlich im Moment eher auf diesen kurzweiligen Themen sehen. Vielleicht, wie gesagt, ein Meeting kann ich mir cool vorstellen, wenn es wirklich einen guten Support gibt. Ich sehe die Apple Pro jetzt schon auch eher im Business-Kontext. Also ich glaube, so ist es ja auch mit diesem Spatial Computing. Also sie vermarkten es ja auch so. Und so was ich gesehen habe, kann ich mir das auch schon vorstellen, dass ich sage, hey cool, ich habe jetzt mal eine Session, da ziehe ich sie 1 Stunde auf, arbeite damit, kann mir dann vielleicht wirklich mich in einem ganz anderen Raum, vielleicht auch eine Besichtigung einer Wohnung, eines Gebäudes, was auch immer, vorstellen. Wie gesagt, auch auf Messen für diese kurzweiligen Dinge. Langfristig, ich persönlich würde es wahnsinnig cool finden, wenn man sagen kann, okay, ich kann meine Monitore damit im Prinzip ersetzen oder sitze im Zug und arbeite damit. Aber ich glaube, da müsste die Apple Pro schon noch ein paar Schritte gehen, dass das wirklich möglich ist.
Absolut. Na gut, also der Fantasien sind ja da keine Grenzen gesetzt. Also man fällt einem ja sofort auch Anwendungen im Tourismusbereich, in der Medizin, im Immobilienbereich und so weiter und so fort. Wir werden sehen, welche Richtung es geht. Abschlussfrage an euch, ihr als Entwickler. Ich habe die Apple Vision Pro jetzt mal einmal ausprobiert. Wird das ein Standardgerät für euch, für das ihr künftig entwickelt werdet?
Also für mich ist es so, wie gesagt, ich werde es sehr davon abhängig machen, von sehr spezifischen Apps. Das heißt, ich würde es jetzt nicht für jede App machen. Irgendeine kleinere App, die jetzt nichts damit zu tun hat oder wo der Formfaktor keinen Sinn macht, wird wahrscheinlich jetzt nicht sein. Gibt aber schon 1-2 Apps, die ich wirklich konkret im Kopf habe, wo man denkt, hey, das wäre ein cooler Anwendungsfall. Und vor allem, und das wird es wahrscheinlich für die meisten Firmen auch sein jetzt am Anfang, ein bisschen ein Marketing-Gag. Das heißt, wo man einfach sagen kann, es gibt eine Vision Pro Version davon. Du kannst sie eh nicht verwenden, weil du keine Vision Pro hast. Aber wir haben das, wir sind super cool und gehen mit der Zeit.
Okay. Flo, wie schaut es bei dir aus?
Also ich glaube, dass das Gerät ähnliche Thematik haben wird wie VR im Allgemeinen. Ja, es wird schwer sein, aus der Nische rauszukommen. Es wird schwer zu sein, den Großteil der Leute wirklich davon zu überzeugen, dass dieses Immersive auf Dauer was Gutes ist. Ich glaube, aus meiner Sicht wird es in der Forschung und in speziellen Situationen neue Möglichkeiten geben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jemand wie das AIT hergeht und dann irgendwie gemeinsam mit Gesundheitsinstituten diverse Dinge ausprobiert, die jetzt auf einmal möglich sein werden. Ja? Und das ist etwas, wo ich glaube, da werden dann auch wirklich tolle Erkenntnisse sein und da wird es dann Geräte geben, die dann vielleicht zu Therapiezwecken irgendwie mitgegeben werden oder so. Also das fühlt sich irgendwie super, super logisch aus und dann für das ist die Brille dann wieder günstig, ja, weil in diesen Bereichen weiß man, dass natürlich so Gerätschaften und Hardware irrsinnig, irrsinnig teuer sein kann. Aber ich sehe also diese Anwendung, wo dann auf einmal alle etwas damit machen, also Massenanwendungen, sehe ich weder zum jetzigen Zeitpunkt noch in naher Zukunft, weil dafür hat man am Ende dann trotzdem irgendwie einen Bildschirm, nicht nur in der Hosentasche, sondern direkt vor den Augen. Und das ist etwas, was jetzt uns nicht sozialer, schöner, besser, gescheiter und so weiter macht.
Ja. Absolut. Na gut, schöne Abschlussworte. Ich glaube, es ist auf jeden Fall spannende neue Hardware, aber was wahrscheinlich jeder von uns unterschreiben würde, das iPhone wird jetzt von heute auf morgen deswegen nicht abgeschafft. Simon und Flo, vielen Dank fürs Interview.
Dankeschön.
Vielen Dank.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.